Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran.
Jawohl, und ich erwarte deinen Senf zu diesem Fall.
Natürlich.
Ich mache eine Triggerwarnung vorab. Wenn ihr zart bemüht, beseitet seid und Gewalt an besonders Kindern nicht gut aushalten könnt, dann wäre das jetzt etwas, worum ich bitten würde, dass ihr jetzt wegschaltet, denn es wird gleich recht schlimm. Also die heutige Geschichte gehört eigentlich zu den schrecklichsten.
Das sagst
Wer sich mit, sage ich oft, ja, aber es sind doch meistens dann die heftigen Fälle, ne? Wer sich mit griechischen Dramen auskennt, kennst du dich mit griechischen Dramen aus?
ein bisschen.
Ist dir ein besonders schlimmes in Erinnerung oder ein besonders...
Also ja, wenn du so die griechischen Göttergeschichten durchgehst, Medusa, die Männer verführt und versteinern kann mit ihren Schlangenhaaren, Percy Jackson,
Also vielleicht, oh ja, natürlich, aber vielleicht sagt ja manchem nicht nur Ödipus, sondern auch der Name Medea etwas.
Oh, ja.
Medea ist eine griechische Prinzessin, die sich unsterblich in den Abenteurer Jason verliebt hat.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum so viele unserer Kinder heute Jason heißen. Also in diesen Jason, der das Vorbild ist, verliebt hat. Und ja, was aus dieser Liebe wurde, will ich mal lieber nicht vorab verraten.
Bei den Griechen oder auch heute?
In beiden Fällen.
Okay.
Christiane K. ist eine sehr hübsche junge Frau mit blonden Haaren und einer sehr weiblichen Figur, die auch ihre weiblichen Reize sehr bewusst in, ja, sehen lässt, also auch tiefe Dekolletés gerne trägt und überhaupt sich sehr feminin kleidet, also auch öfter mal ein Kleid anhat und überhaupt einen insgesamt betont weiblichen Eindruck eigentlich immer schon gemacht hat und auch macht. Anders als viele junge Mädchen hat die Christiane schon in jungen Jahren einen Plan, wie sie möchte, dass ihr Leben verläuft. Und zwar sieht sie sich als eine Frau, die eigentlich gerne Mutter ist. Und zwar schon in frühen Jahren und die ihr Glück eben darin sieht, viele eigene Kinder zu haben und einen ganz traditionellen weiblichen Lebensentwurf zu führen, also wo sie den Haushalt macht, die viele Kinder bekommt, sich um die Kinder kümmert und ihr Schatz kommt dann nach Hause und findet einen entspannten Haushalt und eine hübsche Frau zurecht, die sich dann ganz besonders um seine Bedürfnisse kümmert. Ist ja auch nichts gegen zu sagen, gegen dieses, ich glaube, in Amerika sagt man Traditional Wife, diesen Lebensentwurf. Wir leben ja in einem freien Land und es steht ja Frauen frei, ihren Lebensentwurf zu wählen und statt irgendwo arbeiten zu gehen, Kinder zu haben. Ich meine, ist ja eine freie Entscheidung, die jemand trifft. Ist allerdings recht ungewöhnlich für die heutige Zeit, ne? Weil Frauen heute eigentlich lieber die sogenannte Karriere machen möchten. Und Christiane nicht. Von klein auf ist ihr klar, sie möchte Hausfrau und Mutter sein, sie möchte einen idealen Mann kennenlernen und sie möchte sich auch hübsch für ihren Mann machen und möchte das traditionelle Frauenbild ganz, ja, gezielt erfüllen.
Da ist ja auch nichts verwerflich dran. Also
Nein.
eigentlich klingt
Ja. Ja, also ich finde, ne? Ja, finde das eigentlich auch ein sehr schönes Frauenbild. Also ein Entwurf. Es ist ein anderer, als heute üblich ist, aber es ist trotzdem ihr gutes Recht. Christiane hat aber auch schon einiges erlebt. Obwohl sie noch jung ist, ist ihr Vater wegen des Besitzes von Kinderpornografie schon damals rechtskräftig verurteilt worden. In dem Prozess gegen ihren Vater hat allerdings niemals die untersucht, wer denn die Opfer auf den Bildern waren. Genau, man hat vor allem nicht gesehen, ob es nicht Christiane ist, die auf den Bildern zu sehen ist.
Nee, das war jetzt mein zweiter Gedanke, aber ich wollte es nicht aussprechen.
Das heißt, da das nicht untersucht worden ist, kann ich natürlich auch als Podcaster da keine verbindliche Auskunft zu geben, aber hinterher hat man dann doch mal überlegt, ob das nicht der Fall gewesen sein könnte. Christiane kann sich bezeichnenderweise an ihre Kindheit kaum erinnern, aber später werden die wenigen Erinnerungsstücke darauf hindeuten, dass Christiane vielleicht doch auf den Fotos war und vielleicht auch, dass sie von ihrem Vater selbst missbraucht worden ist. Aber genau das ist bei dem Prozess gegen ihren Vater nie untersucht worden.
Tatsächlich war das dann so, dass es das jetzt auch kein Nachbar mal gesagt hat, Mensch, das ist ein schlechter Vater, das deutet irgendwie darauf hin. Oder das Mädchen hat nie irgendwelche Äußerungen gemacht, dass sie Probleme mit ihrem Vater hat, sondern es war eigentlich alles immer so, ja, im
Genau.
normalen Rahmen.
Richtig. Es war alles in einem normalen Rahmen. Und vor allem, als der Vater verurteilt wurde, ist ihre Mutter aus allen Wolken gefallen, die von all dem nichts mitbekommen hat. Und die wohl auch ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Kindern und vor allem auch zu Christiane hat. Und die hat davon also nichts mitbekommen. Also nach Aussehen wirkt die Familie sehr intakt. Dann passiert aber etwas, als Christiane 10 Jahre alt ist. Und zwar, irgendwann kommt der Freund ihres Vaters zu Besuch.
Also wie alt ist der Vater ungefähr, als Christiane so 10 ist?
Da gibt es keine Informationen drüber, leider. Also als Christiane 10 ist, kommt irgendwann der Freund ihres Vaters zu Besuch und der Vater ist gerade nicht da und die Mutter auch nicht.
Und warum klingelt der dann?
Ja, sie lässt ihn jetzt erstmal rein und weiß eigentlich nicht so genau, was er will und sagt dann auch, der Papa ist nicht da. Und dann hat er gesagt, ich warte hier. Und sie weiß eigentlich damit nicht umzugehen mit der Situation, hat an dem Tag aber einen Rock an. Und dann fängt er halt an, sie anzufassen und dann zwischen den Beinen anzufassen. Und dann weigert sie sich und dann wehrt sie sich. Und dann hat er die damals 10-Jährige vergewaltigt. Die Christiane hat geschrien und geweint und war auch danach wohl vollkommen traumatisiert.
Du hast gerade gesagt, die Mutter hatte ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern. Gab es da noch Geschwister in dem Haus?
Ja, es gab noch Geschwister, ich glaube eine Schwester, aber die war nicht zu Hause, sie war alleine zu Hause zu dem Zeitpunkt. Und sie war völlig traumatisiert. Sie hat auch ganz lange danach noch geschrien, geweint und wusste eigentlich gar nicht, was ihr geschehen ist. Ich weiß nicht mal, ob die zu dem Zeitpunkt schon aufgeklärt war. Sie hat sich so geschämt, sagt sie später, dass sie sich nicht getraut hat, es ihren Eltern zu sagen. Sie hat später dann auch gedacht, dass sie vielleicht schuld ist, dass ihr das passiert ist und dass sie vielleicht auch noch zusätzlich Ärger kriegt, wenn sie etwas sagt. Trotzdem hat dieses Trauma, auch wenn es nicht besprochen und vor allem nicht behandelt worden ist, dafür gesorgt, dass die Christiane durch dieses Trauma geprägt worden ist. Und zwar sehr stark geprägt worden ist. Indem sie ein Männerbild entwickelt, wo sie eigentlich denkt, dass man Männer besser unter Kontrolle bringt. Alle ihre Freunde und auch ihre Eltern beschreiben Christiane als einen sehr planvoll handelnden Menschen, die sehr rational ist und wenig emotional. Möglicherweise ist sie nach dieser Vergewaltigung halt in so eine emotionale Starre verfallen. Jedenfalls lernt sie mit 17 einen Mann kennen und bekommt mit ihm sehr schnell 2 Kinder. Eigentlich eine traditionelle Ehe, die zunächst sehr gut anfängt. Christiane findet nach der ersten Ehe ganz übergangslos den nächsten Mann, nämlich Pascal, mit dem sie 4 weitere Kinder bekommt. Pascal hat überhaupt keine Probleme damit, die 2 anderen Kinder anzuerkennen und ist auch der Papa für diese Kinder. Er fügt sich nahtlos in den Haushalt ein. Die ziehen auch alle weg, also von der Mutter weg, und zwar ziehen sie nach Solingen. Die Mutter wohnt in Mönchengladbach und sie zieht aber jetzt von Mönchengladbach nach Solingen. Wohnt jetzt in Solingen in einem Sozialbau auf der Hasselstraße. Das ist so ein Sozialbau in einem Vorort, der hat so ein Block, so ein Hochhaus mit ganz vielen Familien, auch sehr vielen türkischen Familien und muslimischen Familien. Und sie wohnt jetzt zunächst mit 4 Kindern und 2 Erwachsenen auf 80 Quadratmeter.
Ja, das geht noch. Also wenn dann...
Ich finde es sehr eng.
Ein Zimmer teilen?
Das ist sehr eng. Also bisher hat sie quasi jedes Jahr ein Kind bekommen. Alle Leute, die sie so kennen oder aus der Schule oder aus dem Kindergarten, beschreiben sie als eine vorbildliche Mutter. Also ihre Wohnung ist tiptop sauber, egal wann jemand kommt. Mhm. Die Kinder sehen aus wie aus dem Ei gepellt, haben ihre Butterbrote waschen, gekämmt, die Schulsachen parat, die Hausaufgaben gemacht. Die ideale Mutter sozusagen.
Das ist ja eigentlich alles sehr gut, ja.
Was allerdings auch immer wieder alle sagen, ist, dass sie nicht gerade emotional warmherzig wirkt, sondern dass da eine rationale Kühle ist. Sie bewältigt alles, aber das Emotionale ist dabei nicht so zu spüren.
Ja gut, bei dem Hintergrund wundert das, glaube ich, keinen. Also das, ich glaube, das wird nicht jeder wissen, aber bei dem Hintergrund wundert es mich jetzt nicht.
Nein, mich auch nicht.
Vielleicht auch für sich diese emotionale Kühle braucht, um sich selber zu schützen, vielleicht auch um ihre Kinder zu schützen.
Ja, das denke ich eigentlich auch, ne? Also da ist die eigentlich nicht drüber hinweggekommen, glaube ich. Also das prägt einen Menschen, sondern das in massiver Weise.
Und also dass sie sich auch einen immer neuen Partner sucht, das zeugt ja auch davon, dass sie schutzbedürftig ist. Ja, quasi dann auch Hilfe sucht, damit sie vielleicht keine Angst haben muss vor wieder Übergriffen und so weiter. Sich alleine fühlen, immer einen neuen Partner suchen.
Genau, keinen Tag ohne Partner, keinen Tag alleine sein. Ich denke, dass sie das Gefühl hat, sie braucht Schutz, damit. Das ist nie therapiert worden, aber ich denke, dass das wie so ein Wurm in ihr frisst und eigentlich immer weiter arbeitet, egal was passiert, ne? Also die Wohnung ist auch picobello sauber, trotz der zunächst vier Kinder. Mit dem Pascal bekommt sie dann noch zwei weitere. Also insgesamt hat sie vier von Pascal und zwei von dem ersten Mann. Hat also jetzt sechs Kinder und wohnt also dann im Jahr 2020 mit sechs Kindern und zwei Erwachsenen auf den 80 Quadratmetern in Solingens Vorstadt. In der Schule fällt allerdings den Lehrern auf, dass irgendwas in der Familie vielleicht nicht so stimmt, weil der eine Junge, der Älteste, ein unglaubliches Übergewicht entwickelt. Und zwar in einem exorbitant extremen Maße, wo man sich auch denkt, ob da alles stimmt, weil das auch ganz plötzlich kommt. Auch zeigt er plötzlich gewisse Verhaltensauffälligkeiten und gewisse Ängste, ohne dass man das genauer ordnen kann. Und auch bei den anderen Kindern ist es so, dass manchmal aufgrund der Kühle auch die Erzieher so das Gefühl haben, da ist zwar alles gefüttert, sicher sauber, aber irgendwas stimmt nicht. Weil die Kinder auch als sehr, sehr gut erzogen gelten, als sehr angepasst, sehr brav. Und die Christiane auch zunehmend als eine recht dominante Frau wahrgenommen wird, obwohl sie so jung ist. Ihr Herzenswunsch mit dem Pascal ist, dass sie eigentlich noch ein siebtes Kind möchte. Und sie ist im Jahr 2027 Jahre alt. Also alle ihre Erzieher und Lehrer beschreiben ihre Kinder als wohl erzogen, ne, ihnen gesagt. Und jetzt ist gerade im September 2020, können sich vielleicht einige noch erinnern, weil der Lockdown anfängt. Wie gesagt, sechs Kinder, zwei Erwachsene auf 80 Quadratmetern in der Solinger Vorstadt in einem sozialen Betonbau. Die Wände sind dort sehr dünn, die Decken auch sehr niedrig. Jeder kriegt eigentlich alles vom Nachbarn mit, weil es so wenig schallisoliert ist. Ne? Angeblich sagen die Kinder später, würde man auch mitkriegen, wenn Nachbarn Sex in der Wohnung haben nebenan, weil man einfach alles hört, weil alles wirklich so dünn ist. Also sie wird berichten, dass sie oft Angst hat, das Treppenhaus zu durchqueren, weil es sehr schmal ist und weil da auch oft alle möglichen Leute drin rumlungern. Gut, also sie hat jetzt diese drei Jungen und die drei Mädchen. Und dann fängt der Beziehungsstress mit dem Pascal an. Das hat eigentlich schon 2018 angefangen, dann 19. Der Pascal, der war bei der Bundeswehr, kommt aus der Bundeswehr wieder und geht direkt in die Arbeitslosigkeit. Pascal findet keinen Job. Pascal hat kein Geld. Die Familie lebt jetzt von Sozialleistungen. Er kann seine Familie nicht ernähren. Er ist dann der Auffassung, dass daran seine Frau schuld ist. Außerdem sagt er dann auch, dass ihm die kleinen Kinder auf die Nerven gehen. Das Kleinste ist 18 Monate alt. Und dann fängt es an, dass er während Corona, dem Lockdown, anfängt, die Kinder anzuschreien und immer mehr die Kinder anbrüllt. Die Kinder weinen dann immer wieder, die nerven mich und deshalb sollen die aufhören. Und er versteht nicht, dass so ein 18 Monate altes Kind nicht einfach aufhört zu weinen, nur weil er das anbrüllt, sondern es weint dann nur noch schlimmer und das macht ihn immer wütender. Dann haut er plötzlich ab und ist wochenlang nicht mehr erreichbar. Und hat dann zwischendurch noch irgendeine neue Freundin kurzzeitig und ist über Wochen nicht zu erreichen. Dann kommt er wieder zurück und dann ist wieder Corona-Lockdown und dann fängt er an, seine Frau zu schlagen. Also gibt ihr mal einen Schubs, dann einen Klaps. Also so zu testen erstmal, ne, wie viel hält die so aus. Und irgendwann ist sie jedes Mal nach seinem Schubsen mit grünen und blauen Flecken übersät und es wird immer schlimmer. Und zwar von Tag zu Tag. Und für die Christiane ist das einfach eine ganz große Enttäuschung. Also das ist irgendwie keine Liebe, der, egal ob sie sich hübsch macht und um ihn kümmert und die Kinder und die Wohnung macht, das ist ihm egal. Also sie ist immer geschminkt, sie ist immer nett zurechtgemacht, sie möchte ihrem Mann gefallen, sie möchte ihm alles recht machen. Es gibt immer noch viele Männer, die sie ansprechen, aber ihr Mann schätzt sie nicht und dann verprügelt er sie schließlich dreimal derartig heftig, dass sie in ihrer Not die Polizei gerufen hat. Und damit ist bereits die Gewalt in der Familie aktenkundig. Und eigentlich würde jetzt der ganz normale Weg folgen, den wir aus unseren üblichen Podcasts kennen, dass der Typ die Frau immer weiter terrorisiert und sie schließlich umbringt.
Okay, aber diesmal nicht?
Nein, diesmal nicht. Das ist einfach ein anderer Typ Frau. Für sie ist jetzt erstmal klar, dass ihr Lebensentwurf mit diesem Mann nicht mehr funktionieren wird. Sie reicht die Scheidung ein, lässt sich scheiden. Er schickt ihr eine...
Vernünftig, sehr vernünftig. Ja.
Sehr vernünftig, ne? Aber das Schlimme ist, sie liebt ihn immer noch. Für sie ist der Pascal der Mann ihres Lebens. Und sie ist da zwiegespalten. Sie lässt sich scheiden, weil er sie schlägt und die Kinder anbrüllt. Aber lieben tut sie ihn immer noch. Und sie möchte eigentlich, dass er sich ändert und zu ihr zurückkommt. Und das äußert sie auch immer wieder. Er kommt dann auch phasenweise mal wieder zu Besuch und es kommt dann auch wieder zu einigen erotischen Kontakten zwischen dem Ehepaar oder dem geschiedenen Ehepaar, wobei ihn wieder die Kinder stören. Also da ist einmal ein 18 Monate altes Kind, dann ist da Timo, der ist 6 Jahre, Luca ist 8 Jahre, die Leonie ist 2 Jahre, Sophie 3 Jahre und die Kinder sind halt alle da. Im Corona 24 Stunden, da kann auch ein erotischer Kontakt sozusagen nur in Anwesenheit der Kinder stattfinden. Sie ärgert sich da so drüber, dass sie sich auf einer Dating-Plattform anmeldet.
Also die sind nicht mehr zusammen, die sind jetzt geschieden.
Genau.
Das gelegentliche Tete-a-Tete vorbei, okay.
Genau. Und sie ist jetzt auf den Dating-Plattformen, lernt auch wieder sofort jede Menge Männer kennen. Und die Männer sind alle ganz wild auf sie und haben auch kein Problem mit ihren 6 Kindern. Trotzdem fängt bei ihr sowas an, wie eine Depression sich zu entwickeln. Weil sie einfach nicht darauf klarkommt, dass die Trennung von Pascal vielleicht wirklich für immer ist. Also eigentlich geschieden, aber sie liebt ihn immer noch. Und ihre Mutter, die aus Mönchengladbach, die kommt öfter noch vorbei, um ihr zu helfen und hat ein ganz, ganz inniges Verhältnis zu ihrer Tochter und zu den Enkelkindern. Und dann kommt jetzt der 3. September 2020. Christiane ist in letzter Zeit immer wieder umgekippt. Zum Beispiel beim Kochen. Die steht irgendwo und kocht oder macht das Frühstück und plötzlich klappt die zusammen wegen Kreislaufproblemen.
Schwanger?
Nee, leider nicht. Das gewünschte 7. Kind hat der Pascal dann doch nicht mehr angesetzt. Und am 3. September, während des Kochens, während sie gerade auf der Hasselstraße kocht für das Mittagessen, guckt sie mal eben auf WhatsApp. Aus Gewohnheit kontrolliert sie das Profilbild von ihrem Ex.
Der hat eine neue.
Ja, der hat eine neue. Genau. Im Profilbild ist die Neue zu sehen. Die sieht genauso aus wie Christiane, nur in jünger. Ja, sie ist 27, also dann ist sie auch so 17, 18.
Schön.
Der neue Frauentyp, aber genauso so ein Typ halt. Eng umschlungen im Profilbild. Und daraufhin schreibt sie ihm sofort eine Nachricht. Wer ist die Tussi? Und er sagt, das ist die neue Frau, die ich kennengelernt habe. Und mit ihr will ich meine Zukunft gestalten. Und daraufhin sagt sie, und was ist jetzt mit den Kindern? Er sagt, ja, wir werden uns wegen der Kinder jetzt einigen müssen, wie wir jetzt mit den Kindern umgehen wollen. Und daraufhin sagt sie, du wirst die Kinder nie mehr wiedersehen. Dafür werde ich sorgen. Ja, sie fragt ihn dann, wie lange er sie kennt. Ne? Und der Pascal erzählt nochmal, dass er mit ihr einen neuen Start machen möchte. Und dass er auch jetzt mit ihr besprechen möchte, wie sie in Zukunft das mit den Kindern managen. Und das machen sie alles über WhatsApp, indem sie Nachrichten schicken. Und Christiane meint, sie behält ihre Kinder, er soll doch der Neuen ein paar Kinder machen. Er soll doch zurückkommen und sie liebt ihn und sie will nicht ohne ihn leben. Und der Pascal, der sagt nur, du musst ohne mich klarkommen, ich komme nicht mehr zurück, nie mehr. Und dann fängt die Christiane an und sagt, du hast unser Leben zerstört. Dann ruft sie ihre Mutter an und erklärt der Mutter ziemlich fertig mit der Welt, dass der Pascal eine neue hat und sie könne nicht mehr leben, sie könne ohne Pascal nicht mehr sein. Sie hätte gedacht, sie hätten sich doch letztes Mal wieder versöhnt und sie wollten doch jetzt zusammen das 7. Kind machen. Das wäre doch schon besprochen gewesen und jetzt auf einmal will er nicht mehr und alles ist furchtbar und der Mutter wird während des Gesprächs immer unbehaglicher und unbehaglicher und unbehaglicher. Schließlich fragt die Mutter, Christiane, wo sind die Kinder? Was ist mit den Kindern? Und die Christiane, die antwortet erstmal nicht. In der Zwischenzeit kommt dann bei der Oma der älteste Junge an. Der älteste Junge hat nichts Gutes zu berichten. Seine Mutter sei mit ihm ein Stück spazieren gegangen und habe ihn gefragt, ob er sich mit ihr umbringen wolle.
Okay, was soll das?
Und der Junge hat sofort gemerkt, das ist ernst. Das ist kein Spaß, das ist kein Spiel, das ist ernst. Und hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Der ist, glaube ich, auch 10 oder 11, also so alt wie Christiane, als sie vergewaltigt wurde. Er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist also auch dieser schwer übergewichtige Junge, also der wirklich ganz, ganz schweres Übergewicht hat. Und dann sagt sie, komm, ich gebe dir Geld, fahr zu Oma. Und dann gibt sie ihm das Fahrgeld und dann steigt er in die Bahn und fährt zu Oma. Und dann erzählt er das der Oma. Und das wohl gleichzeitig oder noch während des Telefongespräches mit Christiane. Also sie überwacht im Prinzip, dass er sicher bei Oma angekommen ist. Und dann fragt die Mutter die Christiane nochmal, Christiane, wo sind die anderen Kinder? Wo sind die Kinder? Die Mutter ist jetzt höchst alarmiert und darauf antwortet Christiane, die Kinder sind da, wo ich auch gleich sein werde. Und dann legt sie auf.
Oh nein.
Die Mutter ist völlig außer sich. Sie befürchtet einen Suizid und deshalb geht dann auch um 13 Uhr ihr Anruf bei der Notrufzentrale der Polizei ein. Der wird nach Wuppertal umgeleitet und sie erklärt den Beamten, dass sie ihre Tochter nicht erreicht, dass ihre Tochter solche Andeutungen gemacht hat, dass hier ihr Enkel steht und gesagt hat, die Tochter wolle sich umbringen. Die Sprachnachrichten, die sie denen dann vorspielt, klingen so, als ob die Christiane vorhat, sich das Leben zu nehmen. Die Polizei nimmt nach einiger Zeit den Fall durchaus ernst und die Mutter bleibt ungefähr eine Stunde in der Leitung der Polizei und bekommt quasi live mit, was sich dann da abspielen wird. Sie schicken dann einen Wagen los, der auch tatsächlich da ankommt.
Aber?
Und also dieser Besuch mit dem Sohn, das ist wohl um 11 Uhr morgens gewesen. Und zwar ist sie da, dieses Gespräch mit dem Sohn, ist sie da in seiner Grundschule hat sie angerufen und hat dem Jungen in der Grundschule durch die Lehrer ausrichten lassen, dass er früh nach Hause gehen solle. Es hätte einen Trauerfall in der Familie gegeben.
Oh nein. Ja?
In der Mittagszeit hat sie dann den Sohn getroffen und hat ihm dann eben das gesagt, dass sie das vorhabe und ihn gefragt, ob er eben mit ihr in Düsseldorf von den Gleisen springen wolle. Sie wird da eine Brücke in Düsseldorf kennen und da soll er eben mit ihr runterspringen auf die Gleise, um gemeinsam zu sterben. Und der Junge, der Marcel heißt, hat also darauf bestanden, dass er eben zu Oma fährt, weil er schon gemerkt hat, da stimmt was nicht. Und dann hat sie eben dafür gesorgt, dass er dort auch ankommt. Und danach kommt dann also die Polizei bei der Christiane an und die Polizei stellt fest, die Tür ist verschlossen. Sie rufen und klopfen und versuchen irgendwie diese Wohnung zu öffnen. In der Wohnung ist eine atemberaubende Stille quasi. Und schließlich brechen sie dann auch die Türen auf. In der Wohnung ist alles tipptopp aufgeräumt. Am Tisch steht noch das Müsli und das Essen und alles steht da. Es ist kein Mensch zu sehen. In den Kinderzimmern liegen die Kinder eingewickelt in Bademäntel, haben also auch kein Schlafzeug und keine Bekleidung an. Die liegen da, ja, Bademäntel oder Frottitüchern und dann unter der Decke. Und die Kinder, die haben nassgeschwitzte Gesichter und Schaum am Mund und an der Nase, was ich schon kenne von einem gestorbenen Pferd. Und das ist für die Polizei kein gutes Zeichen. Die Kinder sind alle tot. Alle 5. Hat in das Essen einen Medikamenten gemixt, damit sie betäubt sind.
Ja.
Und hat sie dann einzeln in der Badewanne ertränkt.
Selbst wenn sie sich selber umbringen wollte, aber warum hat sie die Kinder nicht zu ihrer Mutter gebracht?
Das ist eine gute Frage. Es ist einfach, aber man muss sich das mal vorstellen, also erstmal betäuben, ne? Und dann wirklich jedes Einzelne nehmen, in die Badewanne tragen, in der Badewanne ertränken. 5 Kinder am Stück, wahrscheinlich begonnen mit dem leichtesten Fall von 18 Monaten, ist dann zu einem Kind, zu den größeren Kindern, die sie wirklich ertränkt hat, dann noch liebevoll eingewickelt hat und dann in die Betten gelegt hat. Ja. Christiane ist nicht da, wird dann aber sehr schnell gefunden und wird dann auch festgenommen. Sie sagt, sie habe vorgehabt, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Sie wird dann sofort festgenommen. In der öffentlichen Presse ist sie sofort die Hexe, die Medea, die böse Frau. Und natürlich wird für sie eine viel höhere Strafe verlangt, als sie zum Beispiel für einen Mann, der Kinder totprügelt, verlangt wird, weil das eben so ist, dass das ein heimtückischer Mord ist, weil sie das Essen vergiftet hat oder beziehungsweise betäubt hat und dann die Kinder betäubt aktiv getötet hat. Und dadurch wird eine extrem hohe Strafe verlangt, auch wegen besonderer Schwere der Schuld. Die Zeitungen berichten darüber, über die Medea von Solingen. Also Medea hat ja auch ihre Kinder alle getötet, weil Jason nicht zurückkam, oder Jason nicht zurückkam. Es ist eine absolute Katastrophe. Also in der Öffentlichkeit wird das ganz, ganz heftig diskutiert. Also ganz Deutschland diskutiert diesen Fall. Kommt ein psychiatrisches Gutachten, sagt eben, dass sie eine dominante, kalte, manipulative Persönlichkeit sei. Christiane habe keine psychische Krankheit oder Störung, sagt er, die ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen. Sie leide auch nicht an Depressionen und auch nicht an einem dissoziativen Syndrom. Es seien keine mildernden Umstände zu erkennen. Andere Psychiater, die allerdings nicht mit dem Gutachten beauftragt worden sind, widersprechen dem ganz entschieden und sagen, dass viele Kriterien, die man für Männer entwickelt hat, für Frauen nicht anwendbar sind. Frauen hätten zum Beispiel bei einer Depression andere Symptome als Männer, mitunter, nicht immer, aber oft. Und auch die sogenannte dissoziative Störung die von den Gerichten in vielen Teilen der Welt als urteilsmindernd geltend gemacht werden, erkennt die deutsche Justiz eben nicht an. Vor allem nicht bei Frauen, weil es ganz schwer zu beweisen ist. Die Vergewaltigung als Traumata, das der Christiane ganz schwer gefallen ist zu überleben, wird eigentlich auch nicht wirklich gesehen. Und dieses Dissoziative, dass sie eben nichts mehr richtig fühlt, weil sie etwas so Schreckliches erlebt hat und möglicherweise ja auch ein längerer Missbrauch mit dem Vater zugrunde liegt, wird alles als Grund nicht anerkannt. Deshalb wird dissoziative Störung abgelehnt. Die Presse beginnt dann auch, die Christiane in ihrem Gefängnis zu besuchen. Also es läuft ungefähr 2 Jahre, das Verfahren. Mittlerweile bekommt die Christiane wegen Selbstmordgefährdung Antidepressiva. Sie lebt in Einzelhaft. Man kann sie nicht in einer Gruppe, die würde gelyncht von anderen. Sie kann also nicht raus. Sie ist 23 Stunden drin und darf dann mal ein bisschen rausgehen. Die anderen Häftlinge würden sie töten. Sie bekommt keine Post. Die Mutter darf nur 10 Minuten telefonieren. Sie hat auch sonst keinen menschlichen Kontakt.
Okay.
Ne? Also es ist ein ganz schlimmer Fall. Sie wird verurteilt, natürlich zu lebenslänglich. Und natürlich auch eine, trotz alledem wird sie eben verurteilt, zu lebenslänglich wegen besonderer Schwere der Schuld, auch nochmal länger. Das ist also dann der Fall, wie die Sache ausgegangen ist. Man muss natürlich versuchen zu verstehen, dass die eigene Traumatisierung ein Grund ist, aber es ist natürlich auch schwerer Tobak, dass sie dann ihre 5 Kinder tötet. Ich glaube, wirklich verstehen wird man das nicht.
Weiß jetzt auch nicht, was mit dem Sohn ist, der jetzt da überbleibt und ne, ob da Kontakt besteht oder ob er sie überhaupt jemals besuchen möchte. Ich würde es als Kind nicht machen.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Also.
Ja.
Ja, sie sitzt also seitdem natürlich ein und.
Das war der Fall von Christiane.
Christiane, der Medea aus Solingen.
Also passt auf euch auf und wenn ihr merkt, euch geht's nicht gut, sucht euch Hilfe.
Genau, die Nummer der Telefonseelsorge. Könnte auch schon helfen.
Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Jawohl, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.